Hallo liebe Basketballfans, wir sind zurück in der neuen Woche, Jens, und natürlich mit der neuen Folge Open Court, der Podcast für eure Ohren. Heute haben wir mal wieder, muss man sagen, einen ganz besonderen Gast. Er selbst war mal ein passabler Sportler, für kurze Zeit ein Gastronom, er sich zu einem der Wirtschaftsbosse überhaupt hocharbeitete, als CEO eines Weltkonzerns, mehrfach ausgezeichnet als Unternehmer und Manager des Jahres. Und anstatt jetzt den verdienten Ruhestand zu genießen, ist er seit bald 5 Jahren Präsident des mitgliedstärksten Vereins der Welt. Er pendelt dafür zwischen Herzogenaurach und seinem zweiten Wohnsitz München, um auch regelmäßig hier in den BMW-Park zu kommen. Herzlich willkommen, Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern. Toll, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Und, Herr Hainer, Sie sind der erste Gast hier bei uns im Podcast, den wir auch siezen.
Ja, es ist ja toll, erstmal, dass ich so herzlich willkommen geheißen werde. Wir können aber gerne auch während des Podcasts zum Du übergehen. Das ist kein Problem, wenn es das einfacher macht.
Jetzt bleiben wir beim Sie. Ich habe extra ein schönes weißes Hemd rausgekramt, dass es auch seine Form hat. Herr Hainer, wir sitzen hier in einem eher rustikalen Videoraum im BMW-Park. Wir atmen noch den Charme des alten Wohnzimmers im Münchner Westpark für Olympia 72 errichtet. Sie waren damals 18 Jahre. Wie haben Sie München 72 denn verfolgt?
Naja, ich war selber einige Tage bei den Olympischen Spielen drüben im Olympiadorf und habe immer geguckt, ob ich ein paar Athleten erwische. Habe dann auch zweimal im Stadion Leichtathletik mit angeschaut und habe so richtig das Flair auch der Olympischen Spiele mit aufgenommen.
Auch diesen legendären Hochsprungwettkampf? Ulrike Meifert war es, oder?
Ja, selbstverständlich. Ulrike Meifert ist auch richtig. Aber es gab noch einen ganz den besonderen Tag, als wir, glaube ich, 4 Goldmedaillen gewonnen haben. Mit Klaus Wolfermann im Speerwurf, Ulrike Meifert im Hochsprung. Ich glaube, die 100 Meter haben wir noch gewonnen bei den Frauen. Also war ein ganz besonderer Tag.
Also die Leichtathletik, die sehnt sich nach solchen Erfolgen. Bei Olympia, oder?
Ja, absolut. Das ist auch, ich war ja als einer der Chef bei, glaube ich, 6 Olympischen Spielen dabei und habe immer die ersten 3 Tage genommen, da war Schwimmen und die letzten 3, da war Leichtathletik, die ganzen Entscheidungen.
Also wurden Sie jetzt persönlich auch eingeladen vom Leichtathletikverbund, dass Sie Glück bringen?
Ich bin jetzt nach Paris auch wieder eingeladen zu den Olympischen Spielen und werde auch hingehen.
Es gab ja dieses legendäre Duell zwischen den USA und der Sowjetunion hier in der damals Rudi-Sedlmayer-Halle. Genau. Haben Sie das mitbekommen?
Ich habe es im Fernsehen verfolgt, selber war ich nicht hier.
Sie selber waren ja als Fußballer aktiv, da waren Sie eher so der Torjäger.
Ja, stimmt, ich war Stürmer und auch mal in einer Saison Torschützenkönig.
In Landshut?
In Landshut, genau. Ja.
Sehr geil.
Da habe ich noch eine Nachfrage, ja, darf ich?
Unbedingt.
Okay, von allen Bayern-Stürmern, die je gespielt haben, wer hat Ihnen am meisten geähnelt? War es eher so ein Carsten Janker? Oder ein Rizzitelli?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich war sehr schnell. Technisch würde ich mal sagen, limitiert.
Alexander Zickler?
Ja, das könnte schon hinkommen. Der ist von der Statur ein bisschen größer als ich. Aber ich hatte eine gute Nase, wann der Ball in den 16er kommt und ich draufhauen muss.
Geil. Wir haben ja alle in unserer Jugend Fußball gespielt. Aber haben Sie dann auch ein bisschen Kontakt schon in der Jugend mit dem Basketball gehabt? In der Schule oder auch im Verein?
Ja, ich komme ja aus einer sehr sportbegeisterten Familie. Wir sind 3 Jungs zu Hause gewesen. Mein älterer Bruder ist Sportlehrer am Gymnasium geworden. Mein jüngerer war Profifußballer bei 1860 München. Und wir haben alles Mögliche gemacht. Fußball natürlich in erster Linie. Aber wir haben Tennis gespielt, wir haben Basketball gespielt. Und ich war immer schon ein Fan von Basketball und bin dann durch meine Tätigkeit bei Adidas als CEO dann sehr, sehr häufig in Amerika gewesen, weil wir dann auch die NBA ausgestattet haben und habe viele Spiele gerade von den Boston Celtics gesehen, weil wir dort unser Hauptquartier hatten.
Und wie groß war der Ehrgeiz bei Ihnen selber, Profi zu werden? Also war das mal ein Thema?
Ja, als Kind träumt natürlich jeder davon, Fußballprofi zu werden. Und ich hatte das Glück, mein Onkel hat mich hier schon als kleinen Jungen mit ins Grünwalder Stadion damals genommen. Aber ich habe relativ schnell erkannt, dass mein Talent nicht ausreicht und habe mich dann doch mehr auf meinen Beruf konzentriert.
Sie waren so clever und haben nebenbei studiert.
Genau, so ist es.
Das ist ein smarter Move, das würde ich auch vielen Jugendlichen da draußen den Rat geben, da nicht nur auf Karte Basketball oder Sport setzen, sondern einfach schulisch noch auf jeden Fall einen Abschluss zu schaffen.
Ja, ich habe ja dann in meinem letzten Jahr, als ich studiert habe, habe ich ja Fußball gespielt, wir haben dreimal in der Woche trainiert und dann habe ich noch neben meiner Kneipe aufgemacht und geführt. Also ich war schon relativ beschäftigt zu der Zeit.
Also unser Medienchef hat gesagt, sie wäre nicht gebrieft, aber genau diese Bar, die steht jetzt hier bei mir als Stichpunkt. Erzählen Sie mal davon. Erstens, wie war es in der Bar? Was lief für Musik? Was war das meist ausgeschenkte Getränk?
Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Es war ja so, ich habe es gerade erzählt, ich war als junger Kerl schon häufig in München, weil ich einen Onkel und eine Tante hier hatte. Und damals kamen die ersten Pilzpubs auf. Ich kann mich noch erinnern, eins war hier in München, das war mit Warsteiner Bier, eine 50 Meter lange Theke, 0,2 Liter. Bei uns in Niederbayern, wir haben entweder einen halben Liter oder eine ganze Masse getrunken. Und das hat mir so gefallen, dass ich dann gesagt habe, so, das will ich in Dingolfing, das ist eine kleine Stadt in Niederbayern mit ungefähr 20.000 Einwohnern, das will ich auch machen. Und habe dann die erste Kneipe oder die erste Pilzbar in Dingolfing eröffnet und das meistgetrunkene Getränk waren 0,2 Pilz.
Wie hieß der Laden?
Gussofen.
Gussofen.
Gussofen, weil ja. Wir als Heizinstrument einen Gussofen hatten, einen alten, den hat mein Kompagnon von zu Hause mitgebracht gehabt und deswegen haben wir das Lokal auch Gussofen getauft.
Und die Musik? Eher Schlager oder eher Rock?
Ja, je nachdem. Also ich war so mehr der Schlager-Typ und mein Kompagnon war mehr so der Rockigere.
Bursche. Okay, Sie waren ja auch bei uns bei der Pokalparty, die haben Sie sich nicht entgehen lassen. Kamen da nochmal so alte Erinnerungen hoch?
Ja, natürlich, weil es war ja bei der Pokalparty ähnlich. Es gab keine Sitzgelegenheiten, sondern nur zum Stehen. Es war laute Musik, man konnte sich kaum unterhalten. Und alle Nase lang hat mir einer eine Flasche Bier in die Hand gelegt.
Aber ich bin mir sicher, da lief kein Schlager.
Nein, definitiv nicht.
Aber Herr Heiner, Sie standen auch an der Bar, Sie waren auch präsent. Es gibt ja Leute, die verziehen sich dann, Sie waren schon präsent an der Bar.
Natürlich, wir hatten das so gemacht, ich habe ja gerade erzählt, ich habe nebenbei studiert und Fußball gespielt. Aha. Und wir hatten 6 Tage geöffnet, 3 Tage stand ich hinter der Theke und 3 Tage stand mein Kompagnon hinter der Theke.
Wow. Ja, da haben Sie schon wahrscheinlich einiges an Geschichten, die Sie erzählen könnten. Lassen Sie uns zurück auf Ihren Bruder kommen. Er war, wie Sie haben es angesprochen, Profi bei einem Münchner Verein mit dem Löwen im Wappen. Jetzt sind Sie der Chef des etwas größeren Vereins in München. Gibt es da noch ab und zu so den einen oder anderen Seitenhieb?
Nein, damals war es ja so, dass 1860 mehr oder weniger gleichbedeutend war mit Bayern München. Wir reden ja jetzt über eine Zeit, die über 40 Jahre zurückliegt. Und das war schon was, mit 18 Jahren Profi bei 1860 zu werden. Da waren wir auch die ganze Familie stolz und nicht nur die Familie, das ganze Dorf. Und als mein Bruder dann aufgehört hat, hat er sich natürlich auch den FC Bayern angeguckt und ist mehr und mehr natürlich ein Fan von Bayern geworden, weil Bayern dann zu der Zeit schon relativ dem TSV 1860 München entlaufen war. Sie hatten bessere Spieler, sie haben dann Mitte der 70er dreimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen und solche Spieler wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller, das war natürlich schon was.
Ja, das war eine ganz besondere Zeit und der Fußball ist die Nummer eins. In 14 Jahren etwa haben Sie sich hochgearbeitet zum Vorstandschef bei Adidas, 15 Jahre dann erfolgreich den Konzern geleitet. Dann kann man natürlich auch Basketball, Sie haben es angesprochen, mit Amerika, Boston Celtics, aber unter anderem haben Sie auch mit Kobe Bryant verhandelt.
Das ist richtig. Der Kobe Bryant war ja als ganz junger Kerl mit 18 Jahren, wurde ja damals von Adidas unter Vertrag genommen und hat dann jahrelang unsere Schuhe gespielt. Und hatte dann irgendwann den Wunsch, er wollte unbedingt zu Nike gehen. Er hatte aber noch Pi mal Daumen 5 Jahre Vertrag bei uns. Und wir haben ihm gesagt, das geht nicht. Und er hat dann versucht, sich aus dem Vertrag rauszustehlen. Hat ein paar Mal Nike-Schuhe gespielt und, und. Und es ging dann so weit, dass ich ihn am Tag nach den Olympischen Spielen, am Tag nach den Playoffs in der NBA, habe ich ihn in Amerika verklagt. Und wir haben damals mit Pauken und Trompeten gewonnen und er musste eine riesige Abstandszahlung leisten und dann haben wir ihn auch gehen lassen.
Wow. Okay. Steffen, du warst selbst bei ACB Camps. Ist das richtig?
Ja, Detlef Schrempf damals, zu meiner Jugendzeit, da gab es so die ersten Basketball-Camps und die wurden geprägt mit Detlef Schrempf. Hatten Sie da auch Ihre Finger im Spiel? Ist das noch ein Begriff damals? ABC-Camps hießen die,
glaube ich. Ja, natürlich. Und Detlef Schrempf war ja immer ein Adidas-Athlet, der dann in Amerika gespielt hat. Ich kann mich noch erinnern, da war ich noch nicht so lange bei Adidas, ein paar Jahre. Dann kam Detlef Schrempf zu Besuch in die Firmenzentrale. Es war ein Riesenauflauf. Und wir haben ja dann, ich schätze 10, 15 Jahre später, die Streetball in Deutschland erfunden und groß gemacht.
Absolut, da war ich auch, ich habe nie ein Turnier gewonnen, aber ich habe es immer versucht. Also es waren überall, war noch, in jeder Stadt gab es da Streetball-Turniere, die Hosen waren noch mega weit und so.
Genau.
Das war eine ganz prägende Zeit auch, weil Streetball lebt ja jetzt so ein bisschen die zweite Welle, alle am Bock draußen Basketball zu spielen. Aber damals auf jeden Fall die Adidas-Streetball-Turniere, die waren legendär.
Ja, wir haben angefangen mit den Olympischen Spielen, 3x3, Streetball wird mehr oder weniger olympisch. Wie groß ist der Anteil von Adidas da?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich seit 8 Jahren nicht mehr dabei bin. Sie können mich nach dem Anteil von Bayern München bei bestimmten Dingen fragen, aber zu Adidas, das weiß ich nicht mehr.
Okay, dann gehen wir zu den Bayern Basketballern. Damals hat der FC Bayern Basketball mit mittleren Ambitionen und meistens in der zweiten Liga gespielt. War das bei Ihnen auf dem Schirm, als es 2010 das Projekt mit Uli Hoeneß und Bernd Rauch so an Fahrt gewonnen hat?
Nein, nicht wirklich. Ich war zwar ein großer Bayern-Fan, aber primär Fußball. Und Bayern München war zu dem Zeitpunkt keine wirkliche Größe. Wir hatten von Adidas jahrzehntelang Alba Berlin unter Vertrag und das ist immer noch so. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das ist auch knappe 15, 20 Jahre her, als ich mit Marco Baldi den Vertrag, die 7. Verlängerung des Vertrages mit Alba verhandelt habe. Aber Bayern, muss ich fairerweise sagen, war 2010 basketballmäßig noch nicht auf meinem Schirm.
Und dann lag der Bernd Rauch dem Uli Hoeneß eine Ewigkeit in den Ohren und dann ging es los und Sie waren auch involviert, oder?
Ich war ja schon im Aufsichtsrat seit 2002, ich habe das am Rande mitbekommen und Bernd Rauch hat mich dann des Öfteren angesprochen, wie Adidas denn mithelfen kann. Und wer den Bernd Rauch kennt, der weiß ja, dass er sehr penetrant sein kann. Und von daher habe ich den Start des Projektes, den Umbau der Rudi-Sedlmayr-Halle, das habe ich mitbekommen, aber ich war nicht wirklich direkt involviert, um ehrlich zu sein.
Insofern wahrscheinlich die Überraschung schon groß, was in den letzten Jahren passiert ist.
Absolut, und da muss man sagen, in relativ kurzer Zeit ist hier eine Euphorie entstanden und eine Mannschaft und eine Infrastruktur. Wenn ich jetzt schon ein Stück weiter denke, dann mit dem SAP-Garden. Und es gibt überhaupt kein Vertun, dass sowohl Bernd Rauch, Uli Hoeneß und alle, die mitgearbeitet haben, hier Großartiges geleistet haben und Bayern Basketball an die deutsche Spitze geführt haben. Und wie Sie sicherlich wissen, ist es unser Ziel, auch in Europa ganz vorne mitzuspielen.
Als Schlagerfan wissen Sie natürlich, dass mit 66 Jahren das Leben erst anfängt. Genau. Mit 66 Jahren oder um den Dreh herum hat Uli Hoeneß Sie dann gebeten, Vereinspräsident des FC Bayern zu werden.
Und witzigerweise war das im Auto auf der Fahrt vom Tegernsee zum damaligen Audi-Dom, weil wir uns ein Basketballspiel angeguckt haben. Und ich vermute mal, er hat es im Auto gemacht, weil da konnte ich nicht entkommen.
Das war sicherlich kein Zufall.
Könnte gut sein. Okay, strategisch clever.
Aber musste er Sie lang überreden? Also was war das für ein Prozess, anstatt den Ruhestand zu genießen, jetzt dann wieder richtig 24 Stunden am Tag quasi zu arbeiten?
Ja, es hat schon ein bisschen gedauert, weil A, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Erstmal habe ich gedacht, der Uli Hoeneß macht das bis in die Ewigkeit. Und zweitens habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass er mich fragt. Wir haben uns sehr, sehr gut gekannt, waren befreundet durch die lange Zeit im Aufsichtsrat und als Partner Bayern und Adidas. Und ich kann mich noch erinnern, das war so Anfang Dezember. Und ich wollte dann ein bisschen Zeit gewinnen und habe gesagt, du, hör zu, ich muss da erstmal mit meiner Frau reden, was ja auch normal ist, weil das hatte ich jetzt überhaupt noch nicht am Schirm. Ja, sagt er, alles okay. Eine Woche später hast du schon mit deiner Frau. sag ich, nein, du, das ist noch zu wenig Zeit. Aber pass auf, Weihnachten, wenn kommt, dann habe ich Ruhe und dann habe ich Zeit. Und dann spreche ich mit ihr. 2. Januar Anruf, hast du schon mit deiner Frau gesprochen. Und irgendwann Mitte Januar habe ich es dann gemacht.
Da muss ich jetzt kurz fragen, wer hat mehr Nachdruck, Bernd Rauch oder Uli Hoeneß? Oder gibt sich das nicht?
Also ich glaube, dass beide sehr in Anführungsstrichen penetrant sein können, wenn sie ein Ziel verfolgen auf unterschiedliche Art. Der Bernd Rauch, der quatscht dich tot, der Uli ruft halt dann ein paar Mal hintereinander an. Ja, vielleicht. Aber sind schon beide sehr fokussiert, wenn sie ein Ziel vor Augen haben.
Vielleicht liegt es auch daran, dass witzigerweise die Eltern von Herrn Hoeneß und ihre Eltern beide eine Metzgerei hatten.
Auch das vielleicht stimmt. Hat das, ich weiß nicht, ob das ein bestimmtes Gen ist, das die Metzgersöhne haben. Aber wir haben sicherlich ein großes Grundverständnis, vor allem auch wenn es um Lebensmittel und Wurst geht.
Unternehmerfamilie, oder?
Ja, wobei es ja beides kleine Metzgereien waren, muss man jetzt nicht übertreiben, aber ich habe das oft genug gesagt, ich stand dann in der Ferienzeit, musste ich immer mitarbeiten zu Hause, stand dann hinter der Kasse, das war mir am liebsten, habe das Geld gezählt und abgerechnet und Ein- und Ausgaben und so habe ich im Prinzip eine gewisse Betriebswirtschaftslehre im praktischen Leben als junger Kerl erfahren.
Ja, in der Praxis lernt man am besten, finde ich. Jetzt haben Sie schon viele, viele Basketballspiele gesehen. Gibt es irgendwas ganz besonderes, ein Element, das Ihnen zusagt? Also vielleicht die Schnelligkeit, die Größe, Dreier, Dunkings. Was ist es, was Basketball ausmacht?
Also zunächst mal finde ich, ist Basketball ein unheimlich schneller Sport und da kommen so schnell Emotionen hoch. Gute wie auch weniger gute, je nachdem, wer gerade trifft. Das dauert im Fußball doch ein Stück länger. Und du hast natürlich auch weniger emotionale Szenen. Insofern finde ich das, wer immer das auch eingeführt hat, dass es die 24-Sekunden-Regel gibt, das finde ich einen cleveren Move, muss man ganz klar sagen. Das Zweite ist, dass es die Unberechenbarkeit ist im Basketball, die auf der einen Seite furchtbar sein kann, wenn ich zum Beispiel an das Spiel gegen Fechter denke, da führen wir mit 19 Punkten und normalerweise ist es ein Gmade Wiesen und dann verlieren wir noch, das ist eigentlich unmöglich. Oder jetzt in Hamburg, wir haben noch 8 Sekunden zu spielen, führen mit 3 Punkten und innerhalb von 2,1 Sekunden machen die einen Einwurf, einen Dreier und machen den Ausgleich. Und das ist, diese Unberechenbarkeit macht es auch unheimlich spannend, weil du permanent aufpassen musst.
Ja, das ist auch immer echt dieses Momentum zu spüren in der Halle. Das ist einfach, wie sich sowas wandeln kann. Du verwirfst 2 Dreier, dann geht gar nichts mehr, aber dann wirfst du wieder 7 Stück und du kannst einen Stein in den Ozean werfen. Also das ist phänomenal an diesem Sport.
Probiert Herbert Hainer an der Seitenlinie auch ein bisschen Druck auszuüben auf die gegnerischen Spieler? Gibt's da auch mal einen Spruch oder ein besonders lautes Klatschen?
Ja, natürlich, aber das wird keiner von den Gegnern hören. Die konzentrieren sich nicht auf mich. Aber ich gehe schon emotional mit und schimpfe auch oder spring hoch, wenn es wirklich wieder mal ein außergewöhnlicher Dreier war oder ein Dank oder was auch immer. Nein, ich bin schon Sportler, du und
doch. Also es braucht die Energie von allen in der Halle. Das
sowieso. Muss sein. Die spürt man da schon auch. Wenn Sie mit der Fußballmannschaft unterwegs sind, in der Bundesliga oder auch auf Champions League reisen, wird man da ab und zu mal angesprochen auf das Projekt Basketball, auch aus der Fußballszene?
Es gibt den einen oder anderen Spieler, der Basketball interessiert ist, der auch ab und zu mal kommt. Vor kurzem war Alphonso Davies da und Jamal Musiala waren schon da. Und da sprechen wir auch dann ab und zu über Basketball, aber primär ist es schon so, dass wir über Fußball reden und über das nächste anstehende Spiel, zu dem wir gerade reisen.
Ja, absolut. Jetzt haben wir eine besondere Saison nach einer gewonnenen Weltmeisterschaft. Die Halle ist oft ausverkauft. Wir haben den Pokalsieg errungen in der Euroleague. Viele knappe Spiele verloren. Kurzes Zwischenfazit aus Ihrer Sicht der laufenden Saison.
Auch das ist das Spannende am Basketball. Das kann eine gute Saison werden, wenn wir Pokal und Meisterschaft gewinnen. Und es kann eine schlechte Saison werden, wenn wir in der Meisterschaft nicht performen. Weil eins muss ich auch sagen, das Abschneiden in der Euroleague ist nicht zufriedenstellend. Sie haben es gerade angesprochen, wir haben 6, 7 ganz knappe Ergebnisse gehabt, aber leider haben wir die alle verloren. Da müssen wir halt auch mal 2 oder 3 gewinnen, dann würde die Situation schon ganz anders aussehen. Wir betreiben einen hohen Aufwand, sowohl finanziell wie auch personell, muss man ganz klar sagen. Und nachdem wir ja vor 2 Jahren zweimal hintereinander die Playoffs geschafft haben, ist es jetzt schon also nicht zufriedenstellend, würde ich sagen, dass wir sehr wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen.
Wenn wir einen Blick auf das Budget und die Einordnung des FC Bayern Basketball werfen, dann sehen wir, dass ja die Bayern nicht wie jetzt beispielsweise in der Champions League im Fußball da oben direkt mitspielen, sondern eher im Mittelfeld anzusiedeln sind. Viele Teams haben natürlich enorme Ambitionen. Wie sehen Sie den Weg der Bayern-Basketballer in den nächsten 4-5 Jahren? Wie kann der aussehen in diesem speziellen Euroleague-Markt?
Es ist richtig, was Sie sagen, dass wir noch in Europa noch nicht ganz oben in der Spitze angekommen sind. Aber wie ich ja gerade gesagt habe, waren wir schon zweimal unter den besten 8 in Europa. Und für dieses relativ junge Projekt, Sie haben es ja gerade vorher angesprochen, 2010 wurde richtig angefangen und dann der Aufstieg in die erste Liga. Steffen, Sie waren ja dabei. Dafür, glaube ich, sind wir relativ weit. Jetzt, ich würde es mal so sagen, wenn man ein 100% Ziel hat, die ersten 95% zu erreichen, geht relativ zügig. Die letzten 5%, die werden richtig hart. Und um jetzt, ich sage mal, in die Final Four zu kommen in der Euroleague, da müssen wir schon noch mal eine Schippe zulegen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass mit dem Umzug in den SAP-Garden wir deutlich bessere Möglichkeiten haben. Wir bringen mehr Zuschauer rein, wir werden ein ganz neues Stadion oder Hallenerlebnis haben. Der SAP-Garden wird ja mit das modernste, was es auf der Welt gibt. Wir werden dadurch auch hoffentlich Mittel kreieren, die wir dann in die Mannschaft nochmal investieren können. Und ich habe es gerade dieser Tage, als ich mit Pablo Laso ein längeres Gespräch hatte, habe ich ihm gesagt, unser mittelfristiges Ziel muss sein, dass wir in Europa in die Final Four kommen, dass wir da mitspielen. Playoffs muss auf die Dauer dann in der Euroleague drin sein.
Ja, wir haben ja zweimal die Situation gehabt, dass die Mannschaft es einmal in dem Corona-Jahr bis ins Spiel 5, eigentlich bis in die letzte Minute oder bis auf die letzte.
Beide Male sogar. Ja. Einmal gegen Mailand und einmal, glaube ich, gegen Barcelona.
Wie erinnern Sie dieses Spiel 5 oder diese Serie?
Ja, ich kann mich noch erinnern, ich war nicht dabei, aber das war ja auch relativ knapp, das 5. Spiel. Und wir hätten die Chance gehabt, das auch zu gewinnen, was natürlich ein Wahnsinn gewesen wäre. Aber diese knappen Spiele gegen uns, das scheint uns irgendwie nachzuschleichen.
Ja, da hat Barcelona dann exzellente Line-Up, 5 Leute aufs Spielfeld geworfen und dann haben die uns im 3. Viertel, haben sie uns...
Aber die haben gezittert, also da war viel Dampf am Kessel auf jeden Fall da in Barcelona zu spüren und die hatten ja eine dominante Mannschaft mit einem auch der besten Spieler damals als Trainer an der Seitenlinie, also da haben wir die schon auch ein bisschen
ins Zittern gebracht,
ja.
Gut.
Ja, dann war es das erstmal, aber wir lassen Sie natürlich nicht gehen ohne unsere 10 Kurze. Wenn es geht, also wir müssen jetzt da nicht an die Bar denken an 10 Kurze, sondern einfach 10 kurze Fragen, die Sie, wenn es geht, natürlich auch so schnell wie möglich beantworten. Eher die Nürnberger Bratwurst oder die Weißwurst?
Die Nürnberger Bratwürste mittlerweile.
Süßer Senf oder scharfer Senf?
Scharfer Senf.
Die Kirchweih in Herzogenaurach oder das Oktoberfest?
Beides.
Urlaub am Meer oder in den Bergen?
Entschuldigung, habe ich jetzt nicht.
Urlaub am Meer oder in den Bergen?
Ganz klar in den Bergen.
Wein, Skifahrer. Wein oder das Bier?
Wein.
Dreier oder Dank?
Dreier.
Kobe Bryant oder Jordan?
Jordan.
Harry Kane, Robert Lewandowski oder Alexander Zickler?
Jetzt Harry Kane.
So, jetzt ein ganz fieser Adidas oder Nike?
Natürlich Adidas.
Okay, und dann Euroleague Final Four oder das Double Meisterschaft Pokal?
Generell. Aktuell das Double, in der Zukunft Final Four.
Das ist schön. Vielen Dank, Herbert Heiner. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und natürlich haben wir da auch einiges rausgehört, dass die Mannschaft am Ende doch was zu feiern haben sollte. Natürlich bei der Meisterschaftsfeier, da zählen wir natürlich wieder ganz, ganz auf Ihre exzellente Musikauswahl.
Da werde ich alles geben.
Vielen, vielen Dank, viel Spaß in der Halle.
Gerne, hat Spaß gemacht. Ciao.
Tschüss.
Ciao.